heutigen Folge sind wir nun wieder nicht allein, sondern wir haben den Ricardo zum zweiten Mal im Podcast, weil es heute wieder um ein immobilienbasiertes Thema geht. Die Podcast-Folge hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Wenn ihr mir das zeigen wollt oder wenn ihr Zeit und Lust habt, könntet mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcast schreiben oder auch so mal bei meinem Instagram vorbeischauen. Ich freue mich da auch immer super über eure Nachrichten über den Podcast. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß in der Folge und gebt mir gerne ein Feedback dazu ab, wie ihr die so fandet. So, dann heiße ich jetzt den lieben Ricardo auf dem Business Bay Podcast ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist und wir reden heute über das Thema REITs.
Ja, hallo Sophia, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, wieder heute wieder bei dir im Podcast sein zu dürfen.
Ja, das ist letztes Mal tatsächlich extrem gut angekommen. Das ist auch eine meiner meistgehörten Folgen. Deswegen dachte ich, gerade weil du ja mit dem Thema Immobilien dich sehr, sehr intensiv auseinandersetzt und einfach sehr, sehr viel Wissen hast, bei so Nischenprodukten ist es natürlich auch immer zu wissen, was da wirklich hintersteckt und das im Grunddetail auch zu verstehen. Deswegen dachte ich, das wäre doch mal die richtige Lösung, dich nochmal einzuladen, gerade wenn du so gut angekommen bist.
Ja, das freut mich total zu hören und ich habe total Lust, ich habe Bock, können wir gerne angehen und ich finde das Thema, worüber wir heute sprechen, auch super interessant, auch wenn ich schon mal direkt als kleiner Spoiler vorab selber dort noch nicht investiert bin, aber was nicht ist, kann ja noch werden, aber da werden wir wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen.
Ja, das stimmt. Also man muss natürlich auch einmal dazu sagen, für alle, die Podcast-Folge mit dir davor nicht gehört haben, du bist natürlich auch selber aktiver Immobilieninvestor, das heißt, du hast ja eigene Immobilien. Das Thema REITs handelt ja auch so grob um das Thema Immobilien, dass das vielleicht auch dein Grund sein könnte, warum du noch nicht investiert hast. Aber darauf werden wir ja so ein bisschen eingehen gleich. Und zwar die erste Frage, die ich dir dann einfach mal stellen würde, ist für alle, die wirklich gar keine Ahnung haben von dem Thema REITs, die das noch nie gehört haben, was ist denn eigentlich so ein REIT?
Ja, fangen wir vielleicht erstmal direkt an, was REIT ausgeschrieben eigentlich bedeutet. Also REIT steht für Real Estate Investment Trust. Und die Frage, glaube ich, die sich die allermeisten stellen, die bisher mit dem Thema noch nie etwas zu tun hatten, ist, wie spreche ich das Ganze aus?
Ja, das stimmt.
Und zwar wird das Ganze ja REITs geschrieben. Und um die Frage direkt vorab mal beantworten zu können, ich bin tief in die Lautschrift eingestiegen.
Okay.
Und hab das nochmal als Bestätigung rausgesucht. Also es wird tatsächlich REITs ausgesprochen und nicht irgendwie REITs oder andere Varianten.
Bin ich ja froh.
Ja, also genau, REITs. Und REITs sind einfach Immobiliengesellschaften, in der Regel Aktiengesellschaften, die, um das Ganze einfach mal ganz pauschal zu sagen, Immobilien besitzen. Und das Ziel, warum das Ganze auch, sag ich mal, so im Moment im Kommen ist, vielleicht auch schon seit einigen Jahren, besonders in den USA ja schon seit den 1960er Jahren, ist es, Kleinanlegern den Aufbau von passiven Einkommen zu ermöglichen, indem man quasi über die Börse in Immobilien investiert. Und die Gewinne bei solchen REITs entstehen beispielsweise durch die Vermietung, die Verpachtung, durch Zinsen als auch die Verkaufserlöse. Und genau dieses ganze Thema ist ja in den USA in den 1960er Jahren entstanden, hat einige Jahrzehnte gedauert, bis das Ganze auch hier bei uns in Deutschland aktiv geworden ist und beziehungsweise auch salonfähig wurde. Und bei uns ist es jetzt, sag ich mal, seit 2007 so, dass das Ganze auch hierzulande möglich ist. Und auch gerade so in den letzten ein, zwei Jahren habe ich immer das Gefühl, sowohl auf Social Media als auch in der Presse, in Nachrichten, im Magazin erlebt das Thema immer mehr Popularität und kommt dadurch auch, sag ich mal, in die Haushalte von vielen Leuten, die mit dem Thema bisher noch nichts zu tun hatten, sich aber auch für Immobilien interessieren und dadurch jetzt natürlich auch eine coole Möglichkeit sehen, ohne, sag ich mal, großes Kapital auch ein Teilhaber von Immobilien zu werden. Genau, also das vielleicht mal so als kurze Zusammenfassung vorab. Das sind REITs, wenn man das einmal runterbricht.
Ja, ich glaube, gerade in Deutschland, wir sind ja auch so ein Land der Eigenheimbesitzer, sind Immobilien natürlich schon ziemlich lange bei uns verankert. Und es ist auch so eine Investition, in die man als Deutsche irgendwie vertraut und wo man sich dann auch sicher fühlt. Das ist so ein Ziel von sehr, sehr vielen Deutschen, mal ein Eigenheim zu haben. Ich glaube, deswegen wird das Thema REITs in Deutschland auch so gut angenommen, gerade wenn es um das Thema Immobilien geht, weil da einfach schon so ein bestimmtes Vertrauensverhältnis besteht, oder?
Genau, genau. Und mein Opa hatte damals auch mal gesagt, er war total glücklich darüber, dass, also Deutschland ist so unfassbar groß, beziehungsweise die Welt ist total groß. Und er ist so stolz darauf, dass ihm ein kleiner Teil davon selber gehört, in Form seines eigenen Hauses, in dem er mit meiner Oma gewohnt hat. Und deswegen kann ich auch die Leidenschaft total für Immobilien nachvollziehen. Nicht nur aufgrund von Rentabilitätsgründen oder einfach aufgrund von Freude, sondern einfach dieses Gefühl zu haben, mir gehört ein Teil der großen Welt und das ist mein eigenes.
Ja, das kann ich auch voll nachvollziehen. Es ist auch irgendwie schön, irgendwas sowas sein eigen nennen zu können und dann einfach immer zu wissen, egal was passiert, es gehört mir, gerade wenn man es zum Beispiel jetzt auch schon abbezahlt hat und dann auch diesen Effekt im Kopf zu haben, okay, ich muss jetzt keine Miete mehr bezahlen sozusagen, ich habe mir das jetzt selber für mich geleistet, das kann ich voll nachvollziehen.
Ja, genau. Ja, und ansonsten beim Thema REITs, also es gibt, sag ich mal, auch gewisse Besonderheiten, die man einfach da kennen sollte. Und zwar ist eine davon beispielsweise, dass REITs steuerlich begünstigt sind. So, und um da vielleicht auch mal ganz kurz drauf einzugehen, ist, dass keine Besteuerung auf der Unternehmensebene stattfindet. Das heißt, bei REITs fallen keine Körperschafts- bzw. keine Gewerbesteuer an, aber auch nur dann, wenn ein paar Voraussetzungen erfüllt sind. Und da habe ich jetzt auch mal, sag ich mal, in das sogenannte REITs-Gesetz mich intensiver nochmal reingelesen, mich damit befasst. Und da will ich jetzt einfach nur so ein paar Punkte nennen, weil das ist natürlich super umfangreich und gerade auch das Thema Steuern, das variiert von Land zu Land. Deswegen konzentrieren wir uns quasi heute einfach mal mehr auf Deutschland, weil man das Ganze natürlich auch nicht auf alle Länder der Welt eins zu eins übertragen kann, weil es da einfach Unterschiede gibt. Aber hier sieht es so aus, dass quasi die Besteuerung auf Unternehmensebene wegfällt, keine Körperschafts- und keine Gewerbesteuer anfällt, wenn die Erträge der REITs zu mindestens 90% an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Anderes Kriterium ist beispielsweise auch, dass mindestens 75% der Einkünfte aus Immobilien selber erzielt werden müssen. Und um quasi diesen reinen Immobilienhandel zu vermeiden und auch dadurch zu vermeiden, dass quasi durch REITs Preise in astronomische Höhen gepusht werden und dass dadurch das schnelle Geld realisiert werden soll, gibt es auch noch ein paar andere Einschränkungen im Gesetz, die diese Thematik vermeiden sollen. Beispielsweise, dass neue Immobilien, die in den REIT mit einfließen, zuvor von dem bisherigen Eigentümer bzw. von dem aktuellen Verkäufer, von der Verkäuferin, mindestens 5 Jahre im Eigenbesitz gehalten werden mussten. Das heißt, nicht einfach kaufen und teuer einen REIT weiterverkaufen, sondern alle Immobilien, die in den REIT einfließen, müssen zu 5 Jahre oder mindestens 5 Jahre im Besitz des Verkäufers, der Verkäuferin gewesen sein. Dann muss der REIT genau solche Immobilien mindestens 4 Jahre auch halten. Das heißt, er kann sie nicht einfach aufnehmen und direkt wieder weiterverkaufen und dadurch relativ schnell das große Geld machen. Das sind halt auch diese Einschränkungen. Und innerhalb von 5 Jahren darf der REIT nicht mehr als die Hälfte seines Bestandes an Immobilien wieder veräußern. Und das sind halt alles so, also einfach mal Beispiele, die aus dem REIT-Gesetz kommen, wo man verhindern möchte, dass einfach dieses kurze, schnelle Geld gemacht wird, dass einfach die Preise in astronomische Höhen katapultiert werden, damit das Ganze einfach weiterhin eine solide Wertanlage bleibt, mit einem hoffentlich solidem Wachstum und dass das Ganze auch gesund aufgestellt wird und nicht, sage ich mal, diese Gier da überhand nimmt, genau.
Ja, das ist immer ein wichtiges Thema. Ich glaube, generell an der Börse ist das Thema Gier sehr, sehr gefährlich, gerade wenn es halt darum geht, schnell Geld zu verdienen. Ich hatte mich natürlich auch so ein bisschen noch über das Thema REITs eingelesen und was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant fand, da kannst du mich natürlich korrigieren, falls es doch nicht stimmt, aber ich habe auch gelesen in dem REIT-Gesetz, dass es zum Beispiel so ist, dass in REITs eine Mindestanzahl von Aktionären vorhanden sein muss, damit halt nicht diese ungesunden Strukturen entstehen, dass zum Beispiel 2, 3 Leute nur dann so viel Geld und Vermögen besitzen, das dann in Immobilien investiert wird, sondern dass es halt auch für die breite Masse sozusagen zugänglich sein soll und dass alle halt an diesem Gewinn, den da ausgeschüttet werden muss, wie du gerade schon gesagt hast, teilhaben können.
Genau, also das ist zum Beispiel auch ein Bestandteil, genau wie dass es da ganz konkrete Eigenkapitalquoten gibt, die in einem REIT oder die der REIT aufweisen muss oder auch, dass ein gewisses Grundkapital vorhanden sein muss. Also da gibt es schon einige Einschränkungen bzw. Vorgaben, die ein REIT einfach erfüllen muss, um halt natürlich auch diese steuerlichen Begünstigungen zu erhalten. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Geben und ein Nehmen. Also hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile und dadurch muss man einfach auch die Anforderungen dementsprechend erfüllen. Deswegen gibt es ein paar Dinge, sag ich mal, zu beachten, wenn man selber eine solche Immobiliengesellschaft betreibt oder da tätig ist. Genau.
Weißt du denn, ab welchem Sparbetrag man sich sozusagen in einem Sparplan an REITs beteiligen kann?
Ja, also bei REITs gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann ja zum Beispiel entweder direkt in einen REIT investieren über die Börse. Ich kann das Ganze natürlich aber auch mit REIT-ETFs darstellen. Und auch da geht das natürlich schon relativ günstig los, sprich mit 25 Euro ist so der gängige Betrag, wo man auch da schon aktiv investieren kann. Aber auch da hängt das natürlich immer wieder von ab, ob ich jetzt per ETF dort einsteige, ob ich direkt eine Aktie in dem Sinne erwerbe. Da gibt es ja auch verschiedene Unternehmen, in die man quasi direkt investieren kann. Da gibt es auch viele Vor- und Nachteile. Da muss man einfach gucken, möchte ich jetzt quasi eine ganze Aktie erwerben oder kann ich halt auch über andere Broker beispielsweise auch vielleicht Teile dieser Aktie erwerben. Aber im Grunde geht das ab günstigem Geld los. Und das ist halt auch einer dieser ganz großen Vorteile gegenüber normalen Immobilieninvestments, wo man halt extrem viel Geld in die Hand nehmen muss. Und das ist bei REITs eben nicht der Fall, sondern das ist auch für den Kleinanleger, für die Kleinanlegerin möglich, bereits mit geringen Summen, entweder einmalig oder monatlich, sich da schon Stück für Stück ein passives Einkommen aufzubauen. Und gerade dieses Thema finde ich auch super spannend, für einfach vielleicht mal auch so aus dem Nähkästchen gesprochen. Ich bin jetzt selber auch jetzt selbstständig, meine Freundin ist auch selbstständig und für uns ist das natürlich auch sehr interessant, einen konstanten Cashflow, ein konstantes Einkommen monatlich aufzubauen, was halt unabhängig von unserer Selbstständigkeit immer fließt, um einfach auch eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Und dafür sind natürlich REITs auch eine super Möglichkeit, einfach mit günstig mit wenig Geld sich so etwas aufzubauen, ohne große Hürden für den Anleger, für die Anlegerin. Und deswegen finden wir das Thema auch auf jeden Fall persönlich sehr, sehr spannend.
Du hast ja gerade schon gesagt, 90% des Gewinns muss an die Aktionäre in Form von einer Art Dividende ausgeschüttet werden. Das heißt, das Thema REIT könnte doch auch interessant sein für alle Leute, die eine Dividendenstrategie zum Beispiel fahren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man daran interessiert ist, laufende Erträge zu erzielen, das Ganze auch über die Börse darstellen möchte, ohne, sag ich mal, sich viel in andere Themen reinzufuchsen, vom Zeitaufwand, vom Verwaltungsaufwand, wie es zum Beispiel bei Immobilieninvestments ist, um das vielleicht schon mal vorwegzugreifen, ist das natürlich eine super Möglichkeit, um da einfach laufende Einnahmen zu erzielen. Besonders bei REITs ist ja auch das Spannende, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Aktienunternehmen, die eine Dividende ausschütten, dass ja dort es teilweise so ist, dass die Dividende entweder jährlich ausgeschüttet wird, halbjährlich oder quartalsweise. Und es gibt ja tatsächlich auch REITs bzw. REIT-ETFs, wo eine Dividende teilweise sogar monatlich ausgeschüttet wird. Das heißt, ich kann mit wenig Geld monatlich meine Einnahmen dadurch steigern. Man muss natürlich aber auch einfach sagen, dass das Ganze jetzt nicht nur die Sonnenseite ist und alles nur Vorteile hat, sondern auf der anderen Seite stehen natürlich auch Risiken wie bei jedem anderen Investment. Und deswegen ist auch quasi so meine Empfehlung, dass wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man die Vor- und die Nachteile sich einfach mal vor Augen führt und dann für sich selber individuell zu überlegen, ist das für mich interessant oder habe ich doch eher eine andere Präferenz, die ich mit meiner Geldanlage erzielen möchte.
Ja, zu dem Punkt Risiko hattest du ja gerade schon gesagt, da gibt es natürlich auch ein paar Nachteile, auf die man mal eingehen kann. Und so als REIT-Aktionär ist man dann natürlich auch Miteigentümer der Gesellschaft und man trägt natürlich dann auch von dem REIT-Unternehmen das unternehmerische Risiko, oder?
Ja, genau. Also das ist auch ein großer Punkt bei REITs. Also sie unterliegen natürlich auch dadurch, dass sie an der Börse gehandelt werden, den Marktschwankungen bzw. Kursschwankungen, die man einfach da auch berücksichtigen muss. Also es gibt ja quasi Immobilien, die haben einen gewissen Wert in dem Portfolio dann dieser REITs. Und die kann man natürlich, sage ich mal, einmal jährlich oder täglich oder wie auch immer durch Gutachter feststellen lassen. Aber bei REITs ist es natürlich so, dass sie auch durch die Börse, durch Angebot und Nachfrage in ihrem Preis bestimmt werden. Das heißt, je nachdem, wie aktuell auch die Marktlage ist, was vielleicht gerade auch auf der Welt so passiert, können diese REITs auch in ihrem Wert extrem schwanken, haben eine hohe Volatilität und können dadurch auch kurzfristig entgegen ihres inneren Wertes sich entwickeln. Es gibt da verschiedene Punkte, die man beachten musste. Zum Beispiel vielleicht auch so ein großer Unterschied bei REITs im Vergleich zu anderen Fonds bzw. zu anderen Aktienunternehmen, die eine Dividende ausschütten, ist es, dass es ja eine ganz klare Regel bzw. Regeln für Gewinnausschüttung gibt, was ja bei anderen Investitionen so nicht in dem Sinne besteht, sondern da wird quasi geguckt bei Aktien, wie hoch ist der Gewinn und was wollen wir an die Anteilseigner oder an unsere Eigentümer ausschütten, was soll halt gegebenenfalls sogar im Unternehmen reinvestiert werden. Bei REITs haben wir halt diese ganz klare Vorgabe, mindestens 90% der Gewinne müssen ausgeschüttet werden. Das ist zum Beispiel einer dieser Punkte.
Ja, und REITs sind, soweit ich weiß, ja auch im Gegensatz auch mal zu ETFs zum Beispiel, auch kein Sondervermögen. Das heißt, da besteht natürlich dann auch das Ausfallrisiko, sobald irgendein Teil dieser unternehmerischen Gesellschaft dann auch zum Beispiel insolvent wird für alle, die da investiert haben.
Ja, genau, auf jeden Fall, ja.
Das kann man natürlich auch, hast du ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt, kann man natürlich auch so ein bisschen streuen. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt auch REIT-ETFs, also wo man halt einfach verschiedene REIT-Unternehmen bündeln kann und einfach so ein bisschen das Risiko streust. Da hattest du ja auch schon gesagt, zum Beispiel, da könnte man ja auch einen ganz normalen Sparplan anrichten, einmal zum Beispiel jetzt 25 Euro, wie ein normaler ETF auch. Da kann man natürlich dann das Risiko noch ein bisschen streuen. Ich würde jetzt das Fachwort dafür sagen, aber ich kann das auch nicht aussprechen, deswegen lasse ich das einfach mal.
Ja, genau. Also da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich sag mal so, man kann das ja auch in verschiedene Kategorien einteilen. Bei der Immobilie, die ich, sag ich mal, 1:1 erwerbe, da habe ich natürlich einen enormen Fokus auf diese eine Immobilie, dadurch auch ein gewisses Klumpenrisiko in Anführungszeichen. Falls da mal etwas passiert, bei REITs habe ich natürlich schon einen großen Bestand an verschiedensten Immobilien, gerade auch im gewerblichen Bereich, zum Beispiel Büroflächen, Hotels oder gerade auch im Einzelhandel Immobilien, die dort angesiedelt sind. Dadurch habe ich natürlich da schon eine gewisse Streuung, und wenn ich natürlich extrem streuen möchte, dann kann ich noch auf den REIT-ETF zurückgreifen, weil ich dann nicht nur die Streuung innerhalb des REITs habe, sondern quasi auch noch verschiedenste REITs aufgrund verschiedener Länder oder wie auch immer kombinieren kann, um da einfach komplett breit zu fahren. Genau, also da muss man einfach auch gucken, was will man selber und welche Möglichkeiten gibt es, um da einfach für sich das Passende zu finden.
Ja, ich hab auch schon gelesen, es gibt zum Beispiel in den USA, dass das Thema REITs ja schon ein bisschen länger im Kommen, also da ist es schon eine ganz, ganz etablierte Sache, in REITs zu investieren. Die haben sich mittlerweile auch schon sehr, sehr nischig, zum Beispiel auf spezielle Arten von Immobilien spezialisiert. Also es gibt ja zum Beispiel REITs nur auf Malls in den USA. Mhm. Zum Beispiel, das fand ich auch sehr, sehr spannend, also wie kleinfächerig man da eigentlich gehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich bin auch mal echt gespannt, was in den nächsten Jahren, sage ich mal so, im deutschsprachigen Raum beziehungsweise in Deutschland alles noch auf den Markt kommen wird. Denn man muss da ja natürlich einfach sagen, wir haben jetzt 2021 derzeit. Das Thema ist ja noch gar nicht so lange hier präsent. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass gerade so durch die sozialen Medien beziehungsweise durch die Presse das immer noch aktiver in den Köpfen oder dass es noch präsenter in den Köpfen wird. Und dadurch kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren, wenn die gesetzlichen Regelungen und Einschränkungen das Ganze zulassen, dass es auch hier wahrscheinlich konkrete Spezialisierungen im Bereich REITs gibt, wie bisher auch schon in den USA. Und da bin ich mal gespannt, was da für wilde Dinge noch ermöglicht werden.
Ja, ich habe mal eine Frage, die ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Das könnte jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen sein. Aber zum Beispiel für alle Leute, die noch so einen Bausparvertrag haben, haben manche Banken das ja daran gekoppelt. Zum Beispiel, dass wenn man das Geld auslöst aus dem Bausparvertrag, dass es zum Beispiel für einen immobiliengebundenen Zweck verwendet werden muss. Weißt du zufällig, ob das auch dann an REITs gekoppelt werden könnte?
Du meinst, wenn jetzt... Kannst du die Frage vielleicht nochmal konkretisieren, was du jetzt genau meinst? Also bei Immobilien oder beziehungsweise bei den Bausparverträgen ist es ja so, dass die Bausparkasse diese Verträge rausgibt und sich dadurch quasi, oder dass man dadurch eine Gebühr einsackt, der Anleger dadurch aber sich die Zinsen bereits für die nächsten Jahre sichert. So, und dadurch gibt es einen gewissen Vertragsinhalt, an den sich ja beide Parteien halten müssen. Mhm. Und dieser Vertragsinhalt würde quasi gebrochen werden, wenn ich einfach sage, ich möchte das Geld sofort rausziehen und möchte das Ganze einfach ganz schnell liquide machen. Aufgrund dieser Tatsache gibt es bei Bausparkassen ja trotzdem Auswegmöglichkeiten, wenn man einen gewissen Zweck nachweist, wofür man das Geld benötigt, beispielsweise für Modernisierung oder für die Garage, die irgendwie neu aufgebaut werden muss, die schöner gemacht werden soll, einfach diesen wohnwirtschaftlichen Zweck, der dahinter steht. Mhm. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, um dann auch schneller an das Geld ranzukommen. Bezüglich des Thema REITs ist vielleicht nochmal die Frage so zurück, wie ist die Frage da jetzt gemeint, in welchem Sinne?
Also ich habe selber gar keine Ahnung von Bausparverträgen, aber ich weiß zum Beispiel, dass mir mal gesagt wurde, dass wenn man eine bestimmte Summe erreicht hat, also man kann sich ja zum Beispiel vertraglich darauf einigen, dass eine bestimmte Summe eingezahlt wird, und wenn diese Summe erreicht wird, dann kann man sich dazu verpflichten oder es gibt dann einen Zweck, für den diese zusammengesparte Summe verwendet werden muss. Und in meinem Kopf war irgendwie, dass es was Immobiliengebundenes sein muss.
Ja, also es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten. Da kommt vielleicht auch mal das Wort Zuteilung jetzt so in den Raum. Also wann ist der Bausparvertrag in der Zuteilung? Da gibt es auch verschiedenste Vertragskonstrukte. Deswegen ist das extrem schwierig, das Ganze immer pauschal zu beantworten. Mhm. Aber es gibt da die Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt, man legt zuvor eine Bausparsumme fest von beispielsweise 100.000 Euro. Und wenn beispielsweise 40% dieser Summe angespart wurden, dann steht das Guthaben grundsätzlich wieder zur freien Verfügung. Aber also da gibt es halt verschiedenste Anbieter natürlich auch, sei es jetzt die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die LWS, als auch verschiedenste Vertragskonstrukte. Da kann ich jetzt vielleicht nicht so pauschal die Antwort drauf geben. Da muss man einfach individuell immer prüfen, was für einen Vertrag hat man da genau, wie ist das Ganze dort festgelegt, als auch, was plane ich eigentlich in Zukunft? Denn da ist auch immer so ein bisschen die Interpretationsfrage, was heißt denn eigentlich wohnwirtschaftlicher Zweck? Was ist das? Ist das jetzt nur die Garage oder ist das vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen die Garageninnenausstattung? Da gibt es auch verschiedenste und wilde Interpretationsmöglichkeiten. Aber da ist meine Empfehlung, dass wenn man wirklich an sein Guthaben aus dem Bausparvertrag möchte und nicht so richtig weiß, komme ich da jetzt gerade dran, fallen da Gebühren an und wie muss die Verwendung, dass man da einfach einen Spezialisten aufsucht mit seinem individuellen Vertrag, dass man das Ganze einfach mal Wort für Wort durchleuchten kann, um die Möglichkeiten aufzuzeigen, die da der Anleger bzw. die Anlegerin in dem Moment hat.
Ja gut, das war eine sehr, sehr gute Antwort auf eine wirklich undefinierte Frage von mir. Wie gesagt, es war einfach gefährliches Halbwissen, dass ich da mal irgendwas aufgeschnappt hatte. Ist mir jetzt spontan gekommen. Dann gehen wir auf jeden Fall zurück zu Reese. Da kann man nämlich, glaube ich, mehr zu sagen, als das zum Thema Bausparvertrag. Da habe ich nämlich wirklich keine Ahnung von. Und jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, im Vergleich zu direkten Immobilieninvestments gibt es einige Vorteile, die man natürlich für sich nutzen kann. Da hast du jetzt zum Beispiel gesagt, du bist nicht so standortgebunden, also eine Immobilie ist ja fest, man hat ja ein Grundstück, auf dem diese Immobilie steht. Es ist ein sehr, sehr hohes Klumpenrisiko, dadurch, dass es eine hohe Investitionssumme ist, die auf ein einziges Objekt fällt und so weiter und so fort. Würdest du denn sagen, dass jemand, der eine einzelne Immobilie hat oder vielleicht auch mehrere Immobilien hat, dass es für den trotzdem noch interessant sein kann, zusätzlich in REITs zu investieren?
Ja, auf jeden Fall. Um das auch schon mal direkt vorab zu sagen, das kann eine super Beimischung sein. Ich selber bin ja bisher im Bereich REITs selber noch nicht investiert und ausschließlich, sage ich mal, in direkten Immobilieninvestments, weil es da natürlich verschiedene Vor- und Nachteile gibt. Die werde ich jetzt vielleicht gleich einfach auch mal so kurz skizzieren. Aber sag ich mal, die Entscheidung für eine Investitionsklasse ist meiner Meinung nach auch keine Gegen- oder kein Ablehnen der anderen. Denn es kann ja, man kann ja je nach Lebenssituation, je nach Ziel, was man ganz konkret mit einer gewissen Summe seines Geldes erreichen möchte, verschiedene Anlageklassen mit sich ins Portfolio reinholen. Und ich persönlich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, zukünftig nochmal in REITs selber zu investieren, auch wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe, um da vielleicht auch die Frage mal besser aufzugreifen, noch. Was sind eigentlich so die Charakteristika von direkten Investments? Was sind da so die Vor- und Nachteile im Vergleich zu REIT, sodass jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, einfach für sich abwiegen kann, für welchen Bereich interessiere ich mich vielleicht aktuell in meiner aktuellen Lebenssituation mehr, für welchen eher weniger, beziehungsweise wenn ich in dem einen schon aktiv bin, kann vielleicht der andere für mich auch spannend sein. Deswegen vielleicht einfach mal da so die Punkte aufzulisten.
Ja, sehr gerne.
Bei direkten Immobilieninvestments, also wenn ich quasi mir selber jetzt eine Immobilie kaufe, ohne irgendwie einen Fonds oder einen REIT und quasi mein Geld in die Hand nehme zur Bank gehe und sage, ich möchte gerne eine Immobilie kaufen, dann habe ich natürlich auf der einen Seite auch ein gewisses Klumpenrisiko, wie du jetzt gerade ja auch schon gesagt hattest. Das heißt, wenn jetzt bei der Immobilie mal irgendetwas sein sollte, was den Wert beeinflusst, dann stehe ich natürlich da, weil das 1:1 meine Investitionen darstellt und ich das Ganze nicht vom Risiko her streuen kann, weil ich beispielsweise mehrere Immobilien im Portfolio hätte. So, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch hohe Kaufnebenkosten bei direkten Immobilieninvestments, die einfach da ein unfassbarer Unterschied sind im Vergleich zu REITs. Denn bei REITs kann man ja, wie schon gesagt, mit relativ wenig Geld einsteigen und dort sich laufende Einnahmen dadurch aufbauen. Bei direkten Immobilieninvestments habe ich natürlich extreme Kaufnebenkosten, die dort anfallen. Beispielsweise die Grunderwerbsteuer, die natürlich auch je nach Bundesland variiert. Bei uns in NRW, wo ich ja selber auch aktiv bin, sind da 6,5% des Kaufpreises. Dann gibt es natürlich noch Gebühren für Notar, für den Makler, als auch für das Grundbuch. Und roundabout, sage ich mal, wenn man da alles mal zusammenrechnet, kommt man da um den Dreh auf 12%, zumindest in NRW. Das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufe als Direktinvestments in Höhe von 100.000 Euro, dann fallen da mal eben schon 12.000 Euro Kaufnebenkosten an. Und das ist natürlich enorm teuer und auch für viele eine enorme Höhe, die entweder sich diese Kosten, sage ich mal, nicht leisten können und dadurch auch für direkte Immobilieninvestments gar nicht in Frage kommen. Oder auf der anderen Seite, die sagen, ich will das gar nicht, weil das einfach für mich ein zu hohes Risiko darstellt. Ich muss erstmal so viel Geld aufbringen, um überhaupt erstmal einsteigen zu können. Da ist einfach für mich der REIT viel, viel interessanter, weil ich da einfach diese extrem hohen Kaufnebenkosten nicht habe und da schon mit relativ wenig Geld loslegen kann. Zum anderen habe ich natürlich bei direkten Immobilieninvestments auch ein hohes bzw. ein höheres Risiko von Mietausfällen. Weil ich natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einzimmerwohnung oder eine Zweizimmerwohnung habe, wo ein Mieter drin wohnt oder ein Pärchen und dieses Pärchen auf einmal nicht mehr zahlen sollte aus irgendeinem Grund, dann stehe ich natürlich da, weil meine laufenden Kosten, sagt das Wort ja schon, weiterlaufen, mir aber auf der anderen Seite die Einnahmen fehlen und das kann mich natürlich schon schnell in finanzielle Schwierigkeiten und in die Bredouille bringen. Bei REITs ist natürlich das Ganze auch viel diversifizierter, also risikogestreuter, dadurch, dass ich viele Immobilien dort im Bestand drin habe, dadurch auch viele Mieter, viele Mietparteien und wenn davon mal eine ausfällt oder mehrere ausfallen, dann gibt es immer noch andere, die nach wie vor weiter solvent sind und weiter zahlungsfähig, sodass dieser Punkt des Mietausfalls auf jeden Fall bei direkten Investments nochmal meiner Meinung nach deutlich höher zu gewichten ist. Und das ist für mich auch einer der entscheidendsten Faktoren bei direkten Immobilieninvestments, ist der hohe Verwaltungsaufwand bzw. der hohe Zeitaufwand, den ich einfach leisten muss. Vielleicht auch so auch aus eigener Erfahrung, wenn zum Beispiel das Jahr sich dem Ende neigt und die Betriebskostenabrechnung ansteht und ich mich dazu entschieden habe, dass ich einfach alles selber machen möchte, um einfach vielleicht auch Gebühren zu sparen für eine Sondereigentumsverwaltung. Ich sage, ich mache einfach alles lieber selber, um Geld zu sparen, weil ich mir vielleicht selber auch irgendwie am meisten vertraue. Da gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum man, sage ich mal, sich dafür entscheidet, alles selber zu machen. Dann ist das enorm zeitintensiv, weil man natürlich erstmal die Unterlagen für sich ordnen muss, in die aktuellsten gesetzlichen Regelungen oder steuerrechtlichen Regelungen einlesen muss, um da das Ganze auch vernünftig aufzubereiten. Und natürlich auch, wenn mal ein Mieterwechsel ansteht, muss ich vor Ort sein, zumindest wenn ich das möchte. Das ist zumindest jetzt also mein Wunsch immer, dass ich die Mieter bei einem Mieterwechsel persönlich kennenlerne, um einfach sich auch einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Was ist das für ein Mensch? Man kann natürlich den Leuten nur für den Kopf gucken, aber da hat man ja schon, sage ich mal, ein gewisses Bauchgefühl. Und das sind natürlich enorme Ressourcen bzw. Zeit und Zeiteinsätze und Aufwand, der dahinter steckt, den ich beim Thema REITs nicht habe, wo ich quasi ganz salopp gesagt im Bett liegen kann, mir meinen Sparplan einrichte und auf einmal laufende Mieterträge in Anführungszeichen in Form von Dividenden generiere, was einfach bei direkten Immobilieninvestment so nicht der Fall ist. Da steckt einfach je nach Zeitpunkt, je nach Immobilie, je nach Mieterauswahl enorm viel Aufwand hinter. Und das muss man einfach berücksichtigen, wenn man sich für oder gegen eine Anlageklasse entscheidet, beziehungsweise guckt, welche für einen selber die richtige ist. Klingt jetzt aber alles natürlich so dramatisch für das Thema direkte Immobilieninvestments. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele, viele Vorteile. Und zwar einer, der für mich auch total attraktiv ist, ist, dass ich die volle Entscheidungsgewalt habe. Sprich, ich kann als Vermieter, als Vermieterin entscheiden, welche Immobilie möchte ich überhaupt erwerben. Das heißt, ich kann zuvor das Objekt ganz genau prüfen und weiß, in welchem Standort ich investiere, in welcher Lage ich innerhalb dieses Standorts investiere. Auch vielleicht mal da die Begriffe Makrolage, Mikrolage mit in den Raum reinzuwerfen. Also ich kann extrem genau entscheiden, was da in mein Portfolio wandelt, wie die Substanz ist, als auch natürlich, ob da bereits, wenn das Ganze vermietet ist, solvente Mieter drin sitzen, beziehungsweise wenn Neuvermietung ansteht. Ich kann entscheiden, mit wem ich da eine langfristige Vertragsbeziehung, weil das ist ja nichts anderes, ein Mietvertrag, eine Vertragsbeziehung eingehen möchte. Das heißt, ich habe da eine Entscheidungsgewalt, Selbstbestimmung, die natürlich ein großer Vorteil bei direkten Immobilieninvestments darstellen, im Gegensatz zu REITs, wo ich mich quasi zurücklehne und hoffe, dass das alles so läuft vom Bestand, von der Vermietungsquote, von den Mieteinnahmen, wie ich mir das wünsche. Aber unterm Strich habe ich da keinen großen Einfluss, auch wenn ich natürlich als Aktionär auch die Rechte von Aktionären innehabe. Aber man muss auch da einfach die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, 50 oder 100 Euro in einen REIT einsteige, dann werde ich da kein großes Mitbestimmungsrecht haben. Nee. Aber das muss man einfach ganz klar nochmal vielleicht hervorheben. Und ein großer Punkt, der auch bei direkten Immobilieninvestment spannend ist, ist der Punkt Steigerung der Rendite auf mein eingesetztes Kapital, um da vielleicht auch nochmal den Fachbegriff Leverage-Effekt in den Raum reinzuwerfen. Bei REITs investiere ich mein Geld und kriege dadurch halt mindestens 90% der Gewinne ausgeschüttet, was ich dann bei mir halt versteuern muss, auf Unternehmensebene nicht. Und das ist eine ganz klare Gewinnausschüttungsregelung, die bei REITs herrscht. Und da muss ich halt gucken, welche Gewinne werden erwirtschaftet. Davon kriege ich halt 90% Minimum ausgeschüttet. Bei den direkten Immobilieninvestments habe ich da ja natürlich auch wieder einen gewissen Gestaltungsspielraum. Das heißt, da kann ich mit der Eigenkapitalrentabilität, die ich erzielen möchte, etwas spielen. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Immobilie kaufen, um das vielleicht auch mal ein bisschen greifbarer zu machen, mit einem Beispiel. Ich kann eine Immobilie kaufen, die kostet 100.000 Euro. erzielt jedes Jahr 5.000 Euro Jahresnetto-Kaltmiete. Und ich bezahle alles aus Eigenkapital. Wir lassen jetzt auch mal Kaufnebenkosten komplett außer Acht, um das Beispiel einfach relativ simpel zu halten. Dann habe ich eine Rendite auf mein eingesetztes Kapital von ungefähr 5%. Ich setze 100.000 Euro rein und kriege jedes Jahr 5.000 Euro ausgeschüttet, das heißt 5%. So, und jetzt habe ich den großen Vorteil, dass ich auch da etwas spielen kann. Und zwar durch die Zunahme von Fremdkapital, sprich durch ein Darlehen von der Bank, kann ich die Rendite auf mein eingesetztes Kapital deutlich steigern. Natürlich auch nur dann, wenn ich die Risiken, die da einhergehen, akzeptiere. Auch da wieder ein Beispiel. Jetzt nehme ich ein Darlehen auf von 90.000 Euro zu einem Zinssatz von beispielsweise 3%. Egal, ob das aktuell vielleicht realistisch ist oder nicht, nehmen wir einfach mal jetzt 3%. Das heißt, ich zahle pro Jahr 2.700 Euro Zinskosten. Die Tilgung lassen wir jetzt einfach mal außer Acht, einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn ich zum Beispiel 1 Euro Vermögen habe, 1 Euro Schulden, dann ist mein Nettovermögen 0 Euro. Wenn ich jetzt 1 Euro Schulden zurückführe, ist mein Nettovermögen auf einmal 1 Euro. Das heißt, jeder Euro, den ich tilge, erhöht mein Nettovermögen. Deswegen wird das Ganze jetzt, der Punkt der Tilgung, bei der Rentabilitätsberechnung außer Acht gelassen. So, jetzt habe ich Zinskosten von 2.700 Euro, Jahresnetto-Kaltmiete von 5.000 Euro. Das heißt, der Ertrag, den ich so erziele, beträgt nur noch 2.300 Euro. So, weil ich ja natürlich das Darlehen bezahlen muss. Ich habe in diesem Beispiel allerdings ja nicht 100.000 Euro Eigenkapital eingesetzt, sondern nur 10.000 Euro. Das heißt, ich habe auf einmal nur 10.000 Euro eingesetzt, aber einen Jahresertrag von 2.300 Euro. Somit hat sich meine Rendite auf mein eingesetztes Kapital durch die Hinzunahme eines Darlehens von ursprünglich 5%, wenn ich 100.000 Euro aus Eigenkapital bezahle, auf nunmehr 23% erhöht. Und das ist dieser sogenannte Leverage-Effekt, dass man quasi durch die Hinzunahme von Fremdkapital nach Abzug der Zinskosten die Rendite auf sein eingesetztes Kapital enorm steigern kann und da halt einen gewissen Gestaltungsspielraum hat. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil von direkten Immobilieninvestments gegenüber REITs, weil ich das Ganze natürlich aktiv gestalten kann und quasi diesen Leverage, den ich erziele, selbst bestimmen kann und überlege, wie viel Risiko möchte ich eingehen. Möchte ich vielleicht gar nicht so viel Eigenkapitalrendite erzielen, dafür das Ganze relativ sicher aufbauen und dadurch auch viel Eigenkapital einsetzen, oder möchte ich das Ganze halt wirklich extrem hebeln und dadurch meine Eigenkapitalrentabilität enorm in die Höhe pushen und dadurch aber, oder bin dafür auch bereit, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen und dadurch auch den Darlehensanteil enorm zu erhöhen. Also diese Selbstbestimmtheit bezüglich des Leverage-Effektes ist auch auf jeden Fall ein großer Unterschied im Vergleich zu direkten Immobilieninvestments und zu REITs. Und vielleicht noch ein ganz simpler Punkt: Bei direkten Immobilieninvestments bin ich nicht von einem täglichen Börsenkurs abhängig. Ja. Das heißt, bei REITs kann ich ja täglich verfolgen, wie steht aktuell mein Kurs, wie viel ist mein Anteil wert. Und bei direkten Immobilieninvestments passiert das Ganze einfach nicht täglich, sondern man kann das natürlich durch Gutachter oder durch eine Neubewertung bei der Bank seines Vertrauens regelmäßig anstoßen, dass man da einfach mal einen aktuellen Wert bekommt, aber in keinster Weise täglich, sondern eher wahrscheinlich jährlich, je nachdem, wie man das Ganze da angehen möchte. Also das sind zum Beispiel mal ein paar Unterschiede von REITs zu direkten Immobilieninvestments, aber da gibt es natürlich noch einige mehr. Da muss man einfach überlegen, was will man selber, welches Risiko bin ich bereit einzugehen und worauf habe ich persönlich einfach Lust.
Ja, ich finde jetzt, also das hat man jetzt sehr, sehr schön gesehen daran, wie du jetzt den Leverage-Effekt anhand von Immobilien erklärt hast, wie unglaublich tief du in der Materie bist und wie sehr du dich schon mit dem Thema Immobilien beschäftigt hast und wie sehr du da eigentlich dieser Experte bist, weswegen ich dich ja auch eingeladen habe. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt wegen den direkten Immobilieninvestments. Man muss natürlich auch irgendwie viel Zeit investieren, um sich erstmal das ganze Wissen, was du jetzt schon hast, über all deine Jahre Erfahrung, um erstmal sich das Wissen anzueignen. Also du hast ja Fachbegriffe genannt wie Mikrostandorte, Makrostandorte und so weiter und so fort. Daran muss man sich ja natürlich auch erstmal einarbeiten. Man muss sich erstmal mit der Thematik beschäftigen. Man muss erstmal den Aufbau und die Finanzierung von Immobilien verstehen. Man muss erstmal verstehen, was damit alles kommt und zusammenhängt. Und je nachdem, wie viel Zeit man natürlich auch investieren möchte, hast du ja gerade auch schon gesagt, muss man halt dann entscheiden für sich, ob man das möchte oder nicht. Und ob man die Zeit vielleicht auch hat. Weil das bringt ja auch nichts, wenn du dir dann eine Immobilie holst, verstehst aber überhaupt nicht, was du tust, kaufst dann vielleicht eine Immobilie, die in einem völlig falschen Standort liegt oder die irgendwelche Mängel hat, die man so auf den ersten Blick vielleicht nicht sehen kann. Oder du musst halt jemanden bezahlen, der alles das für dich macht und dann zusätzliches Geld ausgeben für zum Beispiel jetzt einen Gutachter oder so.
Also, genau, das ist auch ein großer Punkt. Also ich sag mal, jeder von uns hat ja auch andere Schwerpunkte in seinem persönlichen Know-how oder auch andere Interessenslagen. Bei mir ist das ja beispielsweise so, dass ich total mich für diesen Bereich interessiere und dafür auch quasi brenne. Und bei anderen Leuten ist es ja so, dass sie vielleicht für einen ganz anderen Bereich sich total interessieren und damit sich auch beschäftigen. Und bei direkten Immobilieninvestments habe ich einfach auch enorm viel, wie du schon richtig sagst, Know-how, was ich mir da aneignen muss, um einfach das Risiko, was ich eingehe, auch vernünftig kalkulieren zu können.
Ja.
Und auch gerade für solche Leute, die sagen, da habe ich einfach gar keine Lust drauf.
Ja.
Unabhängig jetzt von Risiken, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will mich da nicht einarbeiten, ich will mich da nicht einlesen. Das ist mir alles wie böhmische Dörfer. Ich will einfach nur monatlich ein passives Einkommen in Anführungszeichen aufbauen, Geld investieren und lass die Fachleute quasi alles andere machen, Standortauswahl, Vermietung, solche Dinge. Gerade für solche ist halt für solche Leute ist das Thema REITs bzw. REIT-ETFs natürlich extrem spannend, weil man dadurch dieses ganze Fachliche abgeben kann, ein professionelle Manager, Managerinnen, sag ich mal, die den ganzen Tag nichts anderes machen, die dafür eine Leidenschaft haben, die das gewisse Know-how haben. Und ich selber kann mich weiterhin auch in meinem privaten Bereich auf die Dinge konzentrieren, die ich persönlich total spannend finde,
ja,
ohne mich da jetzt über Wochen oder Monate einarbeiten zu müssen, sondern einfach quasi per Klick meinen Anteil erwerben am REIT, beziehungsweise per Klick, wenn ich irgendwann sage, ich brauche mein Geld wieder, natürlich dann
verkaufen,
zu den jeweiligen Kursen, auch wieder dann das Ganze auf mein Konto zu halten. Also das sind einfach extrem viele Vor- und Nachteile von beiden Anlageformen. Da muss man einfach an sich hineinhören, was ist man für ein Typ und was hat man eigentlich auch für Lust, sich in diesen Bereich reinzuarbeiten.
Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Also dadurch, dass ich ja auch selbstständig bin, ich weiß ja auch, wie kompliziert das ganze steuerrechtliche Thema und so weiter und so fort sein kann. Also da muss man sich dann auch einfach mal committen, wenn man das machen möchte. Und da muss man sich da einfach auch mal reinknien. Und dann sieht man ja auch ungefähr, wo die Präferenzen liegen. Und wenn man zum Beispiel sich für das Thema Immobilien grundsätzlich interessiert und man fängt an, sich einzulesen und merkt dann nach 5 Minuten, okay, so wichtig findet man das dann doch nicht, dann muss man natürlich so ein bisschen gucken, wo der eigene Fokus liegt und wofür man dann seine Zeit aufwenden könnte. Deswegen finde ich das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, was du gesagt hast. Und ja, damit hat man ja auch schon so ein bisschen gehört, für wen sich das Ganze jetzt lohnen würde, für wen sich vielleicht auch eher so ein klassisches Immobilieninvestment in Eigenheim oder vielleicht auch in eine vermietete Immobilie lohnen würde. Möchtest du zum Abschied nochmal so dein ganzes Fazit zum Thema REITs geben? Also so roundabout, was würdest du jetzt dazu sagen?
Also ich als Fazit finde REITs ein super spannendes Thema. Gerade weil das vielleicht auch vor einigen Jahren noch gar nicht so bekannt war, dass es überhaupt solche Möglichkeiten gibt und man bisher vielleicht auch nur über Immobilienfonds, sowohl über geschlossene oder offene Immobilienfonds gehört hat. Aber da will ich jetzt auch gar nicht, sag ich mal, zu tief oder weiter darauf eingehen, weil es da natürlich auch wieder super viele rechtliche Dinge gibt, die zu achten sind. Aber REITs sind auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema für Leute, die das Ziel haben, sich vielleicht auch monatlich mit geringem Kapital bereits ein passives Einkommen aufzubauen, eine gewisse Flexibilität bewahren wollen, indem man halt täglich, börsentäglich quasi kaufen kann, als auch verkaufen kann. Ich habe keine wirklichen Haltefristen, im Vergleich auch als kleiner Spoiler nochmal zu anderen Immobilienfonds, die es da ja so gibt. Also ich kann entscheiden, wann ich mein Geld investiere, wann ich das Ganze nicht investiere. Ich muss mir nicht unfassbar viel Wissen aneignen. Denn das ist auch für mich ein super wichtiger Punkt beim Thema Investieren, dass man seine Investments bzw. seine Aufteilung in seinem persönlichen Portfolio nicht ausschließlich an der möglichen Rendite festmacht, sondern noch einfach vielleicht auch an weichen Faktoren, wie habe ich an so einem Thema Spaß? Und dann kann es einfach auch sinnvoll sein, etwas weniger Rendite in Anführungszeichen zu akzeptieren, wenn man dafür aber Freude an dem Thema hat, beziehungsweise keine oder sich nicht die Freude aus seinem Leben entzieht, weil man jeden Abend sich 3 Stunden erstmal einlesen muss, um überhaupt in einem gewissen Thema fit zu werden.
Ja.
Und da sind für mich einfach auch REITs von der Eintrittsbarriere, von den Voraussetzungen, die man erfüllen muss als Anleger, als Anlegerin, deutlich, deutlich geringer als direkte Immobilieninvestments. Und deswegen finde ich das ein super, super spannendes Thema für alle Leute, die halt wirklich sagen, ich möchte monatlich etwas dazu verdienen, ich möchte einmal quasi investieren oder halt als Sparplan, ich möchte mich nicht in die Standortanalyse mit reinarbeiten, ich möchte mich nicht in Finanzierungskonstrukte mit reinarbeiten, ich möchte mich nicht in die Mieterauswahl mit einarbeiten und trotzdem würde ich gerne in Immobilien investieren. Für all die Leute kann das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema sein.
Ja, vielen Dank. Also ich fand das Thema bei der Einarbeitung auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ich persönlich bin ja auch nicht in direkte Immobilien investiert, auch nicht in REITs. Aber ich finde gerade in dem Prinzip, dass man sein Risiko halt mit Immobilien, gerade wenn man sich dafür interessiert, so weit streuen kann und das mit einem relativ geringen Zeitaufwand. Natürlich gibt es da auch immer einen Zeitaufwand. Das muss man jetzt sich auch klar sein. Also du musst dir natürlich auch die REITs angucken, in die du investierst. Du musst gucken, wie du die besparen kannst, ob du die besparen möchtest, ob du eine Einmalinvestition machen möchtest und so weiter und so fort. Also ein bisschen Arbeit ist tatsächlich auch damit verbunden, aber natürlich im Verhältnis zu einer richtigen Immobilie nicht so viel. Fand ich das Thema auch sehr, sehr spannend. Ich persönlich bin ja auch nicht so der extreme Immobilienfan, aber für so ein REIT-ETF oder einfach ein REIT in einem bestimmten Bereich, für den ich vielleicht auch Interesse habe, könnte ich mir das auf jeden Fall auch vorstellen. Das heißt, ich finde das Thema auch unglaublich spannend und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass es der breiten Masse immer zugänglicher wird, auch mit kleinen Summen zu investieren.
Genau. Ja, das finde ich auch, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also früher war das ja quasi so, in diesem Bereich Immobilien, was für viele interessant ist, da konnte man nur rein, wenn man halt schon gewisse Summen irgendwie auf der hohen Kante hat oder wenn man vielleicht auch noch ganz früher in eine gewisse Familie reingeboren wurde oder ganz, ganz konkrete Beziehungen hat in der Immobilienwirtschaft, aber dass das Ganze halt auch wirklich so erleichtert wird, auch für den Kleinanleger, für die Kleinanlegerin, das finde ich auch eine super coole Entwicklung. Aber auf der anderen Seite, wie du es genau richtig sagst, steht dagegen natürlich auch ein Know-how, was man sich in dem Bereich aufbauen muss. Denn das ist ja in jedem Investitionsbereich so, wenn ich irgendwo mein Geld investiere, dann sollte ich zumindest verstehen, was ich da genau tue, um einfach auch die Risiken, die damit einhergehen, kalkulieren zu können. Und das ist für mich auch super wichtig, also super spannende Möglichkeit, aber auch nur dann, wenn man Chancen und Risiken vernünftig abgewogen hat und sagt, ich persönlich habe auf dieses Investment Bock.
Ja, das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort. Da danke ich dir auf jeden Fall, lieber Ricardo, dass du wieder an dem Podcast teilgenommen hast. Es ist immer eine super große Freude, dich als Gast zu haben. Wir haben ja davor auch schon so ein bisschen geredet. Ich finde das immer sehr, sehr nett, dich mit dir zu unterhalten. Und ich finde das auch beeindruckend, was für ein Fachwissen du dir über die Jahre angeeignet hast. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Danke dir.
Ja, vielen Dank auch. Das gebe ich direkt eins zu eins zurück. Ich bin auch mal sehr, sehr gerne Gast in deinem Podcast. Ich finde es total cool, mit dir hier auch zu sprechen, weil du ja selber, sag ich mal, auch in vielen Bereichen, die ich unfassbar spannend finde, selber aktiv bist, sei es im Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit und ja, da höre ich dir auch extrem gerne zu, auch auf deinem Instagram-Kanal als auch auf deinem Blog.
Oh, danke dir. Okay, und an alle Hörer sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde euch alles von Ricardo auch unten drunter verlinken. Das heißt, wenn ihr sonst noch Fragen habt oder gerne mal auf seiner Instagram-Seite, die ich übrigens sehr empfehlen kann, vorbeischauen wollt, dann findet ihr alles unten in der Infobox. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge mit einer neuen Folge wieder. Tschüss!
Ciao!